Herzlich willkommen bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Folgendes Thema haben wir für Sie heute vorbereitet. Trotzphase und Pubertät, muss das sein? Zu Gast erwartet Sie Frau Dr. Jirina Prekop. Wir wollen Sie doch eigentlich alle, die Selbstständigkeit unserer Kinder, die einmal eigenverantwortlich ihr Leben in die Hand nehmen sollen. Konformistische Mitläufer, nein, danke, die gibt es schon im Überfluss. Also brauchen wir starke Persönlichkeiten mit gesundem Selbstbewusstsein, die den Wirrnissen der Zeit auch klar die Stirn bieten können. Für mehr Menschlichkeit sind wir außerdem jederzeit zu haben und eine fehlende Kultur der Liebe beklagen wir ohnehin schon lange. Wir geben also die Hoffnung nicht auf und setzen auf die Zukunft unserer Kinder. Ja, und nun die große Frage, wie bewerkstelligen wir das? Selbstständigkeit ja, aber Trotz und Pubertät, nein, danke? Da fängt es schon an, schwierig zu werden. Nun sind doch erst dann unsere Geduld und auch unsere Gelassenheit gefragt, wenn nämlich zum Beispiel der Jüngste gerade wieder eine schwindelerregende Entdeckungstour auf den Sekretär im Wohnzimmer antritt, während die Älteste genervt ihre Schultasche in die Ecke wirft, um sich dann in ihre Seelenburg zu verziehen. Trotzphase und Pubertät in einem Abwasch? Das übersteigt die kühnsten Träume. Bleibt also nur noch eines, wahnsinnig werden oder sich immer wieder das Hohelied der Liebe in Erinnerung rufen. Denn die ist ja bekanntlich langmütig und gütig und vor allem alles hofft sie und alles erträgt sie. Oder wie halten wir es heute? Wir fragen zuerst mal Frau Dr. Jirina Prekop und die darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ich freue mich, dass wir das Thema behandeln heute.
Ja, und Sie sind immer unermüdlich und mit ganz viel Lebensgeister noch dabei. Mit Ihren über 80 Jahren Lebenserfahrung sind Sie auch jetzt gerade wieder unterwegs auf einem Kongress aus Chemnitz, haben wir Sie heute zugeschaltet. Es geht um Erziehung, wie das leichter gelingt und das passt ja auch genau dann zu unserem Thema heute. Und Sie halten auch Kurse in Festhaltetherapie. Ja, Sie sind bekannt, Frau Dr. Prekop, durch Ihre zahlreichen Bestseller, durch Ihre zahlreichen Erziehungsbücher, die mittlerweile auch in 16 Sprachen übersetzt sind.
In 23 Sprachen.
In 23.
Richtig, ja.
Entschuldigung.
Ich habe es so gerade jetzt nämlich aufgelistet und gezählt, weil im Herbst kommt mein neuestes Buch raus und wird neuer Prospekt gedruckt. Dann habe ich mir Mühe gegeben, um festzustellen, in wie vielen Sprachen wirklich die Bücher übersetzt sind. In 23, ja.
Also, das hat sich ja dann nochmal überschlagen und nochmal vervielfacht.
So ist es, ja.
Gut, ja, also da kommt ein neues Buch raus, das können Sie sich schon mal vormerken, im Kösel Verlag im Herbst, Ich halte dich fest, damit du frei wirst, ein Lehrbuch zur Festhaltetherapie. Ja. Nun, wenn wir jetzt heute fragen, was ist denn eigentlich mit der Erziehung los, wenn es ins Trotzalter geht, ist das nun so ein notwendiges Übel, dass Eltern nur ein genervtes, hoffentlich ist das bald vorbei, entlockt oder kann die Trotzphase im Kleinkindalter, die Pubertät später, nicht auch ein Anlass sein, mit Geduld und mit Gelassenheit diese grundlegende Eigenwilligkeit für die neue Entwicklungsstufe dann im Kind, sagen wir doch, zu begrüßen?
Ja, also jetzt, wie heißt die Frage an mich, Frau Engert? Ob es sein muss, oder?
Ist das nur ein notwendiges Übel, ja, Trotzphase
ja, also
und Pubertät?
Ich meine, diese Phasen sind ganz wichtig für Entwicklung des Menschen, weil der Mensch nämlich muss seine eigene Identität, sein eigenes Ich, muss er erkennen. Und in diesen Stufen, sowohl in der Trotzphase, die so zwischen 2 und 3 auftritt, und der Pubertät, also, das wissen wir, wann sie beginnt, heute früher als in früheren Zeiten, gell? Weil die Massenmedien gestatten, dass der junge Mensch sich schneller entwickelt, also früher. Es weiß also aufgrund des Fernsehens schon beispielsweise, was die Eltern im Bett machen und so. Also, es fängt so heute sogar mit 11 oder 12 Jahren an. Und in den beiden Stufen, also das sind eigentlich so in diesen Stadien oder in diesen Phasen, geht es immer um eigene Krisen, weil das Ich einfach sich möchte absondern von den anderen. Und das kleine Kind in der Trotzphase möchte partout ja nicht machen, was die Eltern von ihm wollen und möchte sein eigenes. aber er möchte auch so groß sein wie die Großen. Ja. Also es ist ein großer Trieb, sowohl die Größe zu machen und alles allein machen, aber auch anders als die Eltern. Das ist also in der Trotzphase. Und in der Pubertät wird das Vorbild der Eltern total in Frage gestellt. Also der Pubertierende bezweifelt eher, ob die Eltern wirklich seine Eltern sind, weil er alles besser weiß als die Eltern. Also die Achtung der Eltern geht eher zurück, aber der Pubertier möchte wirklich seine eigene Wege gehen und sein eigenes Ich und seine eigene Neigungen einfach entfalten. Also der Drang, sich selbst zu sein, ist bei den beiden Stufen wichtig. Und das Kind muss anecken, notwendigerweise. Ja? Mhm. Also, und das ist eben die Aggression, die dann entsteht. Aggression gegen also die Umwelt, die mich nicht versteht und einfach mich sogar dafür eventuell straft, gell? Dass ich mein eigenes Ich entfalte. Aber zugleich ist das auch der, weil sie auch eine Krise der Vereinsamung, weil wenn das kleine Kind sich unverstanden fühlt, wird beispielsweise wegen Trotz bestraft und geschieht in ein anderes Zimmer, dann ist das ein schrecklicher Zustand, wo sich das Kind nicht sich selbst lieben kann. Und der Pubertierende fühlt sich oftmals auch schrecklich alleine, wenn er von niemandem verstanden wird, versteht auch sich selbst nicht, warum er so ist. Es ist also wirklich eine Identitätskrise, also eine existenzielle Krise. Aber die ist wichtig, weil nämlich der Mensch muss im Laufe seines Lebens bis zu Alzheimer, also muss wirklich durch viele schwere Lebensprüfungen gehen, wo er auch immer wieder allein ist und alleine entscheiden muss oder allein muss er eine Durchstrecke ertragen. Also die Einübung für diese kritische Zeiten im Leben ist ganz wichtig, dass das Kind es lernt, solange es noch Kind ist. Und noch in Obhut seiner Eltern. Und deswegen bin ich dagegen, dass man das Kind in der Trotzphase straft durch Auszeit und schiemann es, also sich auszuscheiden in ein anderes Zimmer, weil das Kind nämlich verlernt dann ist. Es ist so grausame Vereinsamung, dass das Kind dann lieber keinen Trotz mehr äußert und er hemmt oder unterdrückt also diese lebendige Kraft in sich, also diese Energie. Interessant ist nämlich, dass die Trotzphase gelebt ist bei Naturvölkern, die Kinder noch tragen bis zum dritten Lebensjahr. Wird die Trotzphase nicht als Phase, sondern Phase, vielleicht kann man es auch nennen. Jedenfalls diese Zeit, wo das Kind gerne anders etwas möchte, wird noch in dem Trakt, das heißt unter dem ganz natürlichen Festhalten gelebt. Und der Vorteil dessen ist, und so hat es Gott gemeint, nämlich, dass er eben für den Menschen diese Zugehörigkeit zu der Gattung der Nesthocker, die getragen sind, ja, einplante, einprogrammierte. Das Kind kann den Trotz äußern am Körper der Bezugsperson, aber es wird niemals bestraft durch Rauschmiss in den Dschungel oder auf den Gletscher bei Eskimos. Ja. Also das Kind weiß, ich kann mich zwar gegen die Mutter ausschreien, aber ich darf sie nicht schlagen, darf sie nicht beißen, darf sie nicht treten, aber ich kann all in meinem Zorn ausschreien und werde nicht bestraft durch Entzug der Liebe. Ich kann mich nach wie vor geliebt wissen. So, das hätte ich gerne so zu dem Trotz gesagt. Aber das Festhalten stimmt dann nicht mehr in der Pubertät in der Regel. Ja. Da müsste man mit dem Festhalten wirklich sehr vorsichtig umgehen, lieber gar nicht. Nur wenn das Kind der Jugendliche in einer großen Krise ist, selbstmordnah beispielsweise, ja, und dann muss man ihn schon halten, damit er die Verzweiflung ausschreit. Da muss man sein Leben einfach retten. Aber wenn das nur ein Aufbäumen ist, dann sollte man wirklich das Festhalten nicht machen. Nur dann, wenn der Jugendliche es selber will. Das möchte ich so gerne sagen zu den zwei Stufen. Und der Pubertät noch zählt, so wie in der Trotzphase, dass man wirklich geduldig und behutsam wirklich das Kind begleitet mit Toleranz einfach für seine eigene Entwicklung und Verständnis mit Einfühlung für das Kind und nicht aber dadurch, dass man ihn verwendet oder ablenkt davon, ja, sondern dass man wirklich seine schwere Situation einfach erkennt und versteht und es aushält. Mhm. So, also jetzt, liebe Frau Engert, fragen Sie mich weiter.
Ja, das war ja schon mal eine umfassende Antwort. Sie haben immer trotz Alter und Pubertät verglichen und immer eigentlich auch gesagt, wie mit beidem umzugehen ist wichtig. Und das will ich nochmal wiederholen, ist ja wahrscheinlich diese Identitätskrise, in der sowohl auch der kleine Mensch mit seinen 2 Jahren steckt, weil er durch sich selber immer schon begrenzt und eingeschränkt ist und viel mehr möchte, als er kann, als auch der Jugendliche, der hier in diese Identitätskrise, in die Identitätsfindung kommt. Und immer geht es um Ablösung und um Selbstständigwerden. Wie ist es denn, muss nun diese Trotzphase immer mit so viel Wutanfällen und mit Ärger einhergehen? Oder was geben Sie Eltern noch mit auf den Weg, dass sie diese Entwicklungsphase besser verstehen können und dass sie mit mehr Geduld und mit mehr Gelassenheit auch dann damit umgehen können?
Also die Trotzphase kann man bei Kindern auch hemmen, indem man dem Kind seine Wünsche erfüllt. Also wenn das Kind dann keinen Grund hat gegen Verbot, ja, sich aufzubäumen, dann entwickelt keine Trotzphase. Und die Kinder sind in der Regel nicht gut ausgestattet für das Leben. Weil irgendwo muss der Mensch lernen, wirklich mit dem widerlichen Du sich auseinanderzusetzen. Spätestens in der Ehe einmal muss es zu solchen Zuständen kommen, ja, wo zwei völlig unterschiedliche Einstellungen haben. Also ich bin nicht dafür, dass man die Trotzphase irgendwie unterbuttert. Er sollte man wirklich auf den Grenzen bestehen. Und das Kind hat die Chance, eben sie dann gegen die Grenze aufzustemmen, aufzubäumen. Wenn ich so das Wort aufbäumen sage, dann sehe ich, dass auch die Bäume wirklich so stärker, umso stärker werden, je mehr sie in der freien Natur wirklich auch den Widerständen, den Schwierigkeiten im Wetter und Klima sich stellen müssen. Zum Unterschied von einem Baum, der im Glashaus wächst, ja. Also es ist ein sehr vergleichbares Bild, was alles dazu gehört, dass man die Lebensenergie trainiert. Ja, also es sind aber auch Kinder, die sehr sanftmütig sind von angeborener Art, Anlage schon her. Das ist auch erblich bedingte Anlagen. Also Kinder, die mehr so in sich kehren, anstelle dass sie nach außen gehen und viele Kontakte suchen, und Kinder, die weniger durchsetzungsfähig sind, wirklich von der angeborenen Anlage her, weil die entwickeln dann meist nicht die Trotzphase und auch nicht unbedingt auch die Pubertät. Aber ich muss sagen, diese Kinder sind selbstverständlich wertvoll als Erwachsene, aber mit denen werden wir nicht die Wendezeit, in der wir uns gerade befinden, umändern. Also wir brauchen eher für die Zukunft wirklich die Kämpfer für die Erneuerung der Menschlichkeit. Also die sich stellen gegen das Gefährliche, Schädigende in unserer Gesellschaft. Und das sind sehr viele Einflüsse, also gegen die der Mensch wirklich sich stellen muss und muss es verändern dann in Toleranz und Demokratie und hauptsächlich Rücksichtnahme für die anderen, Einfühlung für die anderen. Also weg von Materialismus, lieber hin zu den geistigen Werten. Also das ist so, was auf uns erwartet, damit wir noch aus dieses Planet also bereinigen von den schädlichen Umwelteinflüssen. Also meine Sehnsucht ist, und der Sehnsucht folge ich, und deswegen setze ich mich so ein, für die Erziehung der Kinder zu starken Menschen, damit sie wirklich, wirklich um ein Gleichgewicht auf diesem Planet sich einsetzen. Deswegen ist es gut, wenn die Kinder üben den Umgang mit dem Widerstand und dass sie nicht alles bekommen, weil das Kind, das in Wohlstand lebt und braucht also sich nicht aufzubäumen, ist eigentlich noch nicht ganz reif dafür, dass es wirklich im Leben sich durchsetzt. Nicht nur für sich selbst, auch für die anderen.
Also Sie haben also gesagt, es ist notwendig, dass die Trotzphase stattfindet, und es kann aber auch sein, dass sie unterdrückt wird. Was führt denn noch dazu, dass die Trotzphase unterdrückt wird?
Also es kann sein, dass man sehr autoritär dem Kind die Trotzphase verbietet. Ja? Ich bin sogar eins der Opfer. Also meine Mutter hat uns niemals, hat uns Kindern den Trotz gestattet. Es fehlte mir dann, ich habe es dann später aufgeholt, als ich schon erwachsen war, aber dann nicht mehr gegen Eltern, sondern gegen das politische System damals in der kommunistischen Tschechoslowakei. Ja, also das war sehr gefährlich. Also das nenne ich nur als Beispiel dafür, dass wenn jemand die energetische Ladung hat und wenn man es auch unterdrückt, dann staut sich das Bedürfnis danach an und einmal wird es wirklich gelebt werden. Und das müsste lieber gesteuert werden, noch im Elternhaus unter dem Schutz noch der Eltern, ja, unter der Liebe noch.
Hm. So. Sie also sagen,
man
im Elternhaus?
Kann wirklich verbieten, ja, den Trotz. Oder verbieten die Pubertät, selbstverständlich. Und schon die Bestrafung durch die Auszeit, also als Entzug der Liebe, ist die grausamste eigentlich Erziehung gegen, weil der Mensch nämlich will nicht alleine sein. Er braucht Menschen. Wenn er sie nicht gesehen weiß von seinen nächsten Menschen, dann geht es ihm so schlecht, dass er wirklich alles dafür macht, damit er wieder von den Menschen angenommen wird. Also die autoritäre Verbote können es unterdrücken, aber auch zu viel Nachgiebigkeit, zu viel Antiautorität. Ja? Also wenn das Kind alles machen kann, wann es will, dann hat es keinen Anlass, einfach dagegen zu streiken. Ja? Und dann lernt es, dass die Außenwelt ihm alles geben muss. Und das ist nicht so im Leben. Also das Mittelmaß ist das Beste. Ja?
Mhm. Sie sagen, im Elternhaus sollte die Trotzphase ausgelebt werden. Was ist mit Kindern, die fremd betreut werden, die vielleicht in einer Krippe betreut werden?
Ja, also in der Krippe lebt das Kind die Trotzphase nicht. Weil es nämlich erwartet von der bekannten, vertrauten Mama oder Papa oder Oma oder Opa, von denen erwartet es nämlich eine bestimmte Reaktion. Es möchte wissen, dass es angekommen ist mit seinem Widerstand. Und das ist in der Krippe, also bei den Tanten, ist das nicht zu erwarten. Gell? Also dort lebt das Kind meistens den Trotz nicht. Ihr sagt den heiligen Zorn, in der das Kind gerät. So, also das in der Krippe einfach, wenn das Kind auch in der Krippe sein muss, aus welchem Grund auch immer, weil die Mama keine andere Möglichkeit hat, dann müsste man das alles aufholen, lieber zu Hause. Aber wieder neigen die Mütter dazu, dass sie dem Kind dann alles wieder gut machen möchten, auf was das Kind verzichtet in der Krippe. Und er erfüllen dem Kind dann seine Wünsche und so wird auch dann den Trotz auch dann unterbuttert. Ja. Mhm. Aber ich kenne auch sehr viele Kinder von Krippen, die nach Hause kommen, eben dann irgendwie böse der Mama sind. Man kann es auch so deuten, dass sie vielleicht böse sind, weil die Mama nicht mit in der Krippe war. Ja. So deuten es auch die Mütter. Man könnte es auch wirklich nehmen als den Trotz gegen die Mama, weil sie wirklich etwas anderes mit mir machte, als ich wollte. Und dann ist wirklich das Allerbeste, das Kind nicht abzulenken mit Spielzeug oder mit Eis oder mit Fernsehen, sondern lieber das Kind wirklich in den Arm nehmen und ihm sagen, schrei die Wut aus, schrei den ganzen Zorn gegen mich aus. Man sieht, egal von woher der Zorn kommt, man muss der Sache nicht unbedingt nachgehen. Weil in der Trotzphase ist das Kind einfach aus dem reinen Trieb, aus der reinen Aggressionslust nämlich bereit, es zu machen. Manchmal ohne wirklich Grund. Und das Kind kann es auch nicht noch sagen. Mit den 2-3 Jahren hat das Kind auch noch nicht das Wörterbuch oder auch nicht die gedanklichen Zusammenhänge, um zu sagen, warum, es kann auch keine Frage warum stellen, gell? Also um zu begründen, warum es wütend ist. Einfach, wenn das Kind so voller Rage ist und voller Wut, nehmen, ihm verbieten körperliche Aggressivität, das darf das Kind niemals sich angewöhnen, in Arme halten und es sprachlich auffordern, dass das Kind durch Mund, also durch Schreien oder Worte wie, ich habe Wut auf dich, gell, ich bin zornig, ich bin stinkesauer, weil damit es in der Ich-Form einfach seine Gefühle der Mama oder dem Papa, meist ist das die Mama, also die es dann miterlebt, äußern darf. Das Beste, was man machen kann. Und das heißt, eigentlich so alles abgeschaut von den Naturvölkern, weil dort dürfen die Kinder so machen im Tragtuch. Deswegen muss man nicht das Kind im Tragtuch tragen, gell? Aber wenn das Kind in solche emotionale Rage kommt, dann muss man ihm die Chance geben, dass es äußern kann und fühlt, dass es trotz allem, dass ich, oder trotzdem, dass es sich erlaubt hatte, die Wut zu äußern, trotzdem dauernd geliebt ist.
Ja, gut. Also die Trotzphase ist eine wichtige Phase. Das Kind muss diesen Widerstand spüren dürfen. Am besten zu Hause in der vertrauten Umgebung und auch mit den Personen, mit denen es eigentlich immer zusammen ist, mit der Bezugsperson und nicht unbedingt in der Krippe. Jetzt ist das natürlich, das fordert uns Eltern ja schon manchmal bis aufs Messer heraus, sage ich mal. Und in der Pubertät ist vielleicht auch nichts mehr so, wie es einmal war. Empfehlen Sie denn nun, die Erziehung direkt auf ein Minimum einzuschränken, damit wir nicht ständig Krisen und Konfliktherde haben?
Liebe Frau Engelert, ich empfehle es für beide Phasen. Sowohl für die Trotzphase als auch für die Pubertät empfehle ich, so wie Sie es gesagt haben, die Erziehung wirklich auf Minimum einzuschränken, also auf die Anstandsregeln, die wir schon eingeübt haben, ja. Für das Kind in der Trotzphase heißt es, du bleibst am Esstisch sitzen, bis wir alle fertig gegessen haben, beispielsweise, ja. Oder du schlägst mich nicht, ja. Oder du räumst die Schubladen nicht aus, ja, um mir meinen Ärger zu bewirken, ja. Das ist klare Verbote, das ist Nein. So, also das müsste gelten, ja. Aber wenn man etwas Neues erzieht, dann meist das Kind in der Regel etwas dagegen, ja. Also wenn man zum Beispiel das Kind in der Trotzphase versucht zu erziehen zur Sauberkeit, dann geht das Kind in der Regel in den Gegensatz und dann gibt es den Stuhlgang nicht mehr und verhält den Stuhlgang. Und davon haben wir viele psychosomatische Störungen dann, wenn auf diese Weise dann das Kind den Zorn äußert, ja, weil sie dann kann sich daraus bis lebenslängliche Verstopfung entwickeln, später dann Hämorrhoiden, ja. So, genauso wie es bekannt ist, wenn das Kind den Trotz äußern konnte und schluckte die Wut im Bauch hinein, dann bewirkt es auch blutenden Darm zum Beispiel, ja, oder auch Asthma. Ist begünstigt durch die Hemmung der Wut, ja, des Zornes. Also man sollte lieber sich gar nicht so einen neuen Ärger anmachen, indem ich von dem Kind etwas verlange, was ich zu späterem Zeitpunkt machen kann. Also wenn die Sauberkeit nicht vor der Trotzphase erreicht wurde, dann kann ich es verschieben, erst nach dem Abklingen dieser Trotzphase. Das ist wirklich nur Phase. Wenn das Kind jetzt lebt, dann beruhigt es sich, ja, und so mit 4 Jahren, also ist es schon wieder ruhig und dann kann man die Sauberkeitserziehung dann mit Erfolg erst beginnen. So, weil sie, und in der Pubertät gilt das Gleiche, weil sie, wenn man von dem pubertierenden Kind mit Nachdruck verlangt, dass es beispielsweise sich nicht pierst, ja, weil das möchten die Eltern nicht sehen, wenn das Kind so gepierst an Lippe und Zunge und Ohrläppchen, weil sie der alten Generation gefällt es nicht, ja. Und wenn man das verbietet dem Pubertin, dann kommt er am nächsten Tag noch mehr gepierst, nicht nur ein Ohrring an einem Ohrläppchen, sondern 10 Ohrringe an jedem Ohrläppchen und noch tätowiert, gell, und noch gelierte Haare, also lieber dulden, einfach dulden, wie es ist. Es muss wissen, das ärgert mich schrecklich, dass du dich pirsten lässt. Das tut mir selber sogar weh. Aber ich lasse dich so gehen, wie du bist. Aber das Kind muss wissen, es ist eine Grenze da. Es ist ein festes Kontra dagegen, ja, gegen was es sich aufbäumt. Also, das kann man ihm äußern, aber verbieten wird das wahrscheinlich nicht helfen. Also es ist, aber bestimmte Anstandsregeln, die man bisher einübte, das heißt beispielsweise, Unordnung darfst du nicht machen im Wohnzimmer, ja, in deinen Schubladen, in deinem Kinderzimmer bitte, das ist dein Reich, aber ja nicht im Wohnzimmer oder im gemeinsamen Flur. Oder wenn du laute Musik möchtest in deiner deinen jugendlichen Jahren, dann bitte, dann, wenn niemand zu Hause ist oder bei geschlossener Tür, also unter Rücksichtnahme. Und diese Rücksichtnahme muss eingeübt sein, noch bevor das Kind in die Pubertät kommt. In der Pubertät ist es sehr spät, es zu erziehen.
Das heißt, die Erziehung muss eigentlich schon bis dahin zumindest in den Grundzügen gelaufen sein. Ja. Und Sie raten, Frau Dr. Prekop, dass die Eltern sich einfach auf wenige und klare Grenzen beschränken, die dann aber auch einhalten, aber ansonsten die Kinder auch mit viel Geduld, mit viel Gelassenheit begleiten und dennoch ihren Standpunkt deshalb ja nicht aufgeben müssen oder sollen.
Die Eltern müssen auch dem Kind zeigen, dass sie auch eigene Bedürfnisse haben. Also Bedürfnis auch nach Ruhe oder Bedürfnis nach privatem Raum oder Bedürfnisse, etwas Bestimmtes, eine bestimmte Ordnung zum Beispiel zu halten. Ja? Das muss also in diesem Dialog zwischen ich und du, muss das Kind eben die Identität entwickeln. Ja? Und das Ich wächst nur an dem Du, also nur an der Kontroverse, an dem Miteinander auch mit dem Du. Also in der vielfältigen Zusammenhänge mit dem Du.
Das heißt, es kann auch der Zorn eigentlich auch eine interessante Phase werden und wir sollten uns vielleicht nicht nur auf die Angst zurückziehen oder hinter unserer Bastion verstecken und fragen, um Gottes Willen, was mag noch alles auf uns zukommen? Nein, sondern vielmehr das auch angehen und vielleicht können wir zusammenfassen und sagen, wichtig ist für die Eltern auch, dass sie etwas über diese Entwicklungsphase wissen, das, was sie uns jetzt eben auch gerade erklärt haben, nämlich, dass es wichtig ist für die Ablösung, für das Selbstständigwerden, für das Eigenverantwortliche und dass auch die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, dass das eben wichtig ist in dieser Phase und dass wahrscheinlich auch der Schlüssel das Verständnis ist, der Schlüssel für den Umgang mit Trotzphase und Pubertät. Und wahrscheinlich auch, dass wir einfach eine gute Beziehung zu unserem Kind bis dahin aufgebaut haben und dass wir auch weiter daran arbeiten. Ja, dennoch wird es wahrscheinlich viele Fragen noch geben und ich darf Sie recht herzlich einladen, mit Ihr Herz auch hier bei uns auszuschütten, mit all Ihren Fragen und Sorgen auch zu kommen, was Sie bewegt, welche Schwierigkeiten Sie haben in der Trotzphase oder auch in der Pubertät mit Ihren eigenen Kindern. Nach der Musik geht es weiter hier mit unserem Thema Trotzphase und Pubertät muss das sein und auch mit Ihren Fragen, auf die dann Dr. Jerina Prekop antworten wird. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Trotzphase und Pubertät. Muss das sein? Zu Gast ist Frau Dr. Jerina Prekop. Sie ist Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin. Wir haben einiges schon gehört über die Trotzphase, dass sie so wichtig ist und wie wir damit umgehen. Mit den Jugendlichen, die vielleicht unausstehlich sind, die vielleicht permanent aufsässig sind, mit ihrem ständigen Oppositionsgeist ankommen, die vielleicht auch ignorant und gleichgültig sind und wo es uns Eltern manchmal wirklich einfach schwer fällt, ruhig zu bleiben und vielleicht nicht an die Decke zu gehen. Was sind denn in dieser Trotzphase oder auch in der Pubertät zusätzliche Stressfaktoren, die wir Eltern unseren Kindern vielleicht ersparen können? Frau Dr. Prekop,
ja.
Gibt es da so etwas, was zusätzlich Stress macht?
Was, und wo ich, wir noch, sagen, dass was ich noch sagen kann dazu, ja. Ich habe zwischenzeitlich, als die Musik da lief, habe ich mir noch Gedanken gemacht darüber, was noch verhindern kann, dass die Trotzphase gelebt wird. Sehr oft ist das eine Geschwisterproblematik. Also wenn zum Beispiel das zweijährige Kind, zweieinhalbjährige, das gerade so gerne den Trotz äußern würde, ein kleines Geschwister bekommt und ist voller Angst, dass die Mama jetzt mehr das kleine Kind mag und wird das Kind eventuell, wenn es lauter wurde oder wütender wurde, weggeschickt in ein anderes Zimmer, damit es nicht stört, das kleine Kind beim Einschlafen zum Beispiel, dann verzichtet das Kind lieber auf den Zorn und lieber auf den Ärger, damit es die restliche Liebe der Mama nicht riskiert. Ja. Also das sind, ich beobachte es bei sehr vielen Leuten, wenn ich eine Analyse mache von von dem Widerstandsverhalten auch der erwachsenen Leute, da gehe ich immer bis in die Kindheit zurück und frage, wie der Mensch reagierte auf Stress oder ob er sich traute, überhaupt den Widerstand zu leisten. Und da erfahre ich sehr oft, dass die Trotzphase auf die Weise einfach gehemmt wurde durch die eigene Angst des Kindes. Nicht, weil man es verbieten würde, den Zorn, aber weil das Kind sich selber nicht traut, unangenehm aufzufallen.
Mhm. Kann das sein, dass aus so einer Geschwisterproblematik dann auch eine extreme Rivalität unter den beiden entsteht, die sich dann später vielleicht bei dem Erstgeborenen auch mit besonderer Aggressivität gegenüber dem Geschwisterkind äußert?
Also ich kenne, das ist sehr vielschichtig, was darauf sein kann. Weil die Kinder, die zum Beispiel, bei denen man den Zorn einfach umleitet mehr in helfen wollen, ja. Also du bist jemand, sagt man dem Kind, du bist wertvoll, weil du so vernünftig bist und so rücksichtsvoll, dass du jetzt schon deinem kleinen Bruder hilfst, in den Schnurr in den Mund zu stecken und weiß genau, wie man ihn bestreichelt, damit er sich beruhigt, und führst du ihn an der Hand und so weiter, ja. Weil man kann umleiten, die ganze Energie des Kindes weg, also von dem zornigen Behaupten sich selbst, also von dem Widerstand, mehr ich helfe, ja. Und man kann, also ich kenne viele Leute, die für die Dauer des Lebens die großartigen Helfer sind, die dauernd helfen, bis dazu, dass sie ausbrennen sogar, aber haben nie für sich selbst auch gekämpft. Ja, also haben nie gesagt, zum Beispiel dem Arbeitsgeber, ich kann nicht mehr. Die können sich nicht trauen, überhaupt das Nein zu sagen, ja, weil sie damals schon als Kinder nicht das Nein einfach ausgedrückt hatten, sondern haben einfach festgestellt, wenn ich folge, wenn ich helfe, wenn ich immer da bin für andere, dann bin ich auch anerkannt und gesehen einfach, ja. Aber das ist auch keine selbstständige Persönlichkeit. Die Leute sind nämlich abhängig. Die können sich lieben nur dann, wenn sie helfen. Die können sich nicht. Man muss nämlich, die Liebe muss bedingungslos sein. Nicht nur zu den Nächsten, auch zu sich selbst. Der Mensch muss sich lieben, auch dann, wenn er nicht hilft oder wenn er sich traut, Nein zu sagen. Ja? Also wenn er Misserfolg dann hat mit seinem Widerstand, auch dann muss er sich selbst lieben. Das sind tolle Prüfungen, die uns gegeben worden sind von Schöpfung her.
Das
hat Gott gewollt.
Die nicht durchlebte Trotzphase hat dann Wunden, Auswirkungen auch bis ins Erwachsenenalter.
Ja,
Frau Dr. Prikop, eine erste Anfrage hat uns erreicht. Ich bin verbunden mit Frau Thiel aus Hessen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Dr. Prikop. Und zwar geht es um einen Jungen, der ist 10 Jahre alt, stammt aus Kenia und hat jetzt so richtig Identitätsschwierigkeiten. Es ist keine direkte Trotzphase, also verwöhnt ist er ja ein bisschen, aber er hat ganz eigene Vorstellungen von seiner Herkunft.
Er ist adoptiert, oder?
Ja.
Ja.
Ich bin die Oma, ne? Ja.
Ja, und wann wurde er adoptiert? Wie alt war er?
Ja, mit 9 Monaten.
Aha.
Also als er nach hier kam.
Ja. Also da wird zweifelsohne die Treue zu seiner Herkunft, also zu seinen Vorahnen, zu dem Land, von woher er gekommen ist, das ist etwas, was das Kind schon mitbringt auf die Welt.
Ganz recht, ja.
Und das geht nicht verloren, gell? Also das Kind wird glücklich dann, wenn die adoptierte Familie, also die Adoptivfamilie, die seine Herkunft wirklich achtet, wenn man ihm auch zeigt, welche Keramik man da macht, welche Tänze man dort tanzt. Und wenn hauptsächlich die leiblichen Eltern von ihm auch im Herzen von euch allen sind.
Ganz recht, aber wir kennen sie nicht. Aber
das trotzdem.
Das macht nichts.
Trotzdem.
Aber meine Tochter betet mit ihm auch für seine Mutter, obwohl die ihn ja total verlassen hatte. Er war ja ein aufgefundenes Kind. Aber was ich Sie jetzt fragen wollte konkret ist, er spricht von seiner Mutter dass er das und das kennt von früher und da ist sie und so ist das und der Onkel und da wohnt ein Onkel und also alles nur Fantasie. Er kann es nicht wissen, aber er fantasiert sich zusammen, wie das früher war.
Also da
sollte man das unterstützen oder sollte man da...
Aber da merken Sie, er hat wirklich Sehnsucht danach, dass seine Wurzeln wirklich in ihm lebendig sind.
Ja.
Und es ist gut, wenn Sie es unterstützen. Sonst fantasiert das Kind sowieso.
Ganz recht, denn er merkt ja...
Man kann ihn gar nicht verbieten, im Gegenteil, weil das Kind nämlich lebt diese Bilder oder die Stimme der Mutter, gell? Oder die Stimme des Onkels beispielsweise, hört es schon im Bauch der Mama. Und er hat immerhin 9 Monate lang, also wurde von der Mutter getragen in ihrem Bauch und geboren. Also die Mutter hat es nicht abgetrieben, die wollte, dass das Kind wirklich geboren wird. Sie haben nämlich gesagt, dass sie ihn verlassen hat.
Also die Eltern sind nicht bekannt. Da gibt es keine...
Nein, warte mal, ich bitte Sie etwas mehr zuzuhören. Warum die Mutter so war, wissen wir nicht.
Ja, das wissen wir nicht.
Bitte, also man kann nicht urteilen, ja?
Nein, nein.
Man müsste sagen, deine Mama wollte, dass du lebst, die hat dich ausgetragen, die hat dich geboren.
Ja, ganz
und dann richtig. Irgendwo hat sie dich verloren.
Ja,
aber
ja.
Du bist gut aufgefunden und bei uns gut gelandet und deine Mama irgendwo denkt immer wieder an dich. Und freut und hofft, dass es dir gut geht.
Ja, das so kann man sagen zu ihm.
Ja.
Ja, ganz recht.
Und das ist sicher so. Verstehen Sie, weil die Mütter, die das Kind aufgeben mussten, aus Nähten heraus. Die Mutter hat es nicht aus Willkür, nur weil das Kind irgendwie lästig war.
Ja.
Sondern die war wirklich in einer großen existenziellen Krise und musste das Kind einfach aufgeben. Ja,
ja ganz recht.
Aber das muss man würdigen jedenfalls.
Sie muss
hat
es
einfach
gestellt,
deine Mama, warum wissen wir nicht, gell?
Ja,
aber
ganz
sie
recht.
Denkt sicherlich immer wieder an dich und wünscht dir, dass es dir gut geht.
Ja, das ist schön. Ne?
Ja. Okay, wir danken
denn Ihnen. Er merkt jetzt, dass diese Familie, wo er jetzt ist, also dass das ja nicht seine Ursprungsfamilie ist.
Ja.
Das weiß er ja. Ne? Das ist ja klar.
Aber danke schön für diese interessante
auch gut,
Frage.
Mit ihm dorthin zu fahren, mal. Damit er sieht, wie es dort
ganz
ist.
Ja.
Und wir wünschen Ihnen viel Kraft für Ihre Aufgabe. Dankeschön. Ja, mit Frau Meixner bin ich jetzt verbunden. Sie ist aus München zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau
Prekop
und die andere Dame auch. Ja, ich bin sehr dankbar für Ihre Sendungen. Und jetzt wollte ich nämlich fragen, ich bin mit einem Mann in der Wohnung, der mit allen möglichen Mitteln über mich bestimmen will. Und ich wehre mich ziemlich erfolgreich. Aber es gibt halt ständig Ärger. Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass er seine unausgelebte Trotzphase nicht ausleben durfte, an mir auslässt. Weil er ist sehr aggressiv.
Das ist Ihr Mann?
Nein, Gott sei Dank nicht. Er ist, was wollte ich jetzt sagen? Also ich kenne ihn halt.
Also wohnt er einfach nur Nachbar, oder?
Nein, er wohnt leider mit mir zusammen in der Wohnung.
Na gut, also das brauche ich nicht alles wissen. Aber haben Sie so also eher ähnliches Verhältnis?
Nein. Also ich habe mein Zimmer, er hat sein Zimmer.
Mhm.
Und die Beziehung geht überhaupt nicht mehr. Also ich werde auch wegziehen.
Mhm.
Aber dieses Macht über mich haben wollen, habe ich mir jetzt gedacht, dass er eben nicht ausleben durfte.
Matti, ich würde, wenn ich als Psychologin zu Rat gezogen wäre und könnte mit ihm sprechen, dann würde ich wirklich zunächst fragen, wievielte ist er in Geschwistergruppe?
Der dritte von 5, also Sandwichkind.
Also Sandwichkind,
genau,
wie man es so sagt, ja?
Ja.
Weil sie mag sein, dass er in der als Sandwichkind die Trotzphase nicht leben konnte, mag sein, dass sie recht haben, aber es mag auch sein, dass er so in dem Sandwich, also was ist Mitte des vom Sandwich, wahrscheinlich Hamburger war er nicht, vielleicht mehr so Senf oder Blattsalat in dem Sandwich. Ja. Also vielleicht wirklich nur eins von den vielen.
Ja.
Dass er vielleicht das Bedürfnis, das Geltungsbedürfnis, als jemand zu gelten und zu bestimmen, wirklich aufzuholen versucht.
Ja.
Ich würde zunächst da also tippen.
Ja.
Ob er vielleicht nicht sogar in Ihnen, vielleicht nicht seine ältere Schwester, sie ihn unterdrückt hatte.
Ja, oder die Mutter, oder alles.
Hat er Schwester oder Bruder, die älter waren?
Ja, natürlich, die Schwester ist die Älteste, dann kommt ein Bruder. Dann
nein, das ist, also ja. höchstwahrscheinlich ja. ist es wirklich, dass er wirklich überträgt seine Wut ja. auf die Schwester, auf sie.
Ja, also alles.
Da würde ich mehr tippen in diese Richtung.
Alles, weil ich lasse mir halt nichts gefallen und dadurch kracht.
Wenn Sie sich kennen, vielleicht ihn fragen, wenn Sie Interesse daran hätten, ja. an wen erinnere ich dich oder Sie?
Ja, ja?
Er weiß. Hast du jetzt schon ja. sowas erlebt, so eine Frau wie ich bin?
Nee, ich bin ein Ungeheuer für ihn.
Ja?
Also er weicht Antworten, konkreten Antworten aus.
Nur so wie ausgewichen hat er seine Schwester wahrscheinlich.
Ja, ja.
Nee,
ja.
Ich vermute, dass dort irgendwo der Hase im Pfeffer
also begraben liegt. Ja, interessant ist es jedenfalls trotzdem dann auch, dass das auch Rückwirkungen hat bis ins Erwachsenenalter. Und wie wichtig das ist, eben die Trotzphase auch auszuleben, diese Widerstände zu erfahren, das schildern Sie uns ja hier auch mit Ihren Fragen. Ich danke Ihnen, Frau Meixner. Ich hoffe, das hat Ihnen ein ja. Stückchen weitergeholfen. Dankeschön.
Da möchte ich nur so gerne sagen, dass es meist immer mehrere Ursachen sind. Mhm. Also nicht nur eine blockierte Trotzphase, auch noch die Geschwistersituation, auch noch die Einstellung der Eltern. Gell, das ist also, man muss immer mehrere Ursachen angucken, um es deuten zu können.
Mhm. Also das ganze Beziehungsgeflecht, was da war.
Alles, ja.
Mhm. Ja. Frau Helm darf ich begrüßen. Sie ist uns jetzt aus Oberbayern zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Prekop.
Grüß Gott,
Frau Helm. Ich habe eine Frage. Tritt diese Trotz- und Pubertätsprobleme, treten die bei Kinderreichen anders oder gar nicht auf? Ich habe es also erlebt, ich habe meine 10. Tochter mal gefragt, sag mal, die Mutter der Freundin hatte sich bei mir ausgestöhnt, warum trotzt du denn nicht? Oder also in der Pubertät. Da sagt sie, ja, warum sollte ich denn? Du hast mir alles beschafft, was für mich wichtig war. Alle Pferde, die ich reiten konnte. Einen anderen habe ich mal gefragt, da sagte er, och, ihr Eltern wart gar nicht so wichtig für uns. Wichtig waren die großen Geschwister. Also wirklich getrotzt hat der älteste Sohn, mhm. aber sonst keiner. Und die haben alle Abitur, fast ja. alle oder dann anschließend außer der Ordensschwester gutes Studium und sind also wirklich führend in der Wirtschaft oder sonst wo. Die haben also ihr Selbstbewusstsein, mhm. aber haben mich nicht mit Trotzen und Pubertät genervt.
Mhm. Also mag sein, dass sie irgendwie anderswo irgendwie gelebt haben oder aber haben es gesehen an den Ältesten. Also Sie haben mich gerade erinnert an eine Familie, wo die ältestes Kind, Tochter, also,
ja?
hat wirklich den Trotz probiert bei autoritären Eltern, als auch die Pubertät, ist sie zu spät gekommen von Disco und so, also alles das gemacht, was der Pubertierende macht, und war immer sehr bestraft dafür, ja.
Nee, das war nicht.
Warte mal, die war immer bestraft, und der jüngere Bruder von ihr, der nur um 14 Monate jünger ist, der hat es nur gesehen als Warnbeispiel. Als nee, Warnbild.
Also das ist bei uns bestimmt nicht, sonst wären sie ja nicht so selbstbewusst. Ihre Lösung mit dem Helfen. Bei uns, das hat sich so ergeben, hat jedes Kind zum 5. Geburtstag ein Baby bekommen und für das war es zuständig. Ich kann ja nicht 5 Aha. Kindern die Handschuhe anziehen, wenn wir weggehen oder so. Sie hatten also ihre klaren Aufgaben und weil ich keine Zeit hatte, viel zu erzählen, ja. haben wir nur wenige Regeln gehabt, mhm. die mussten aber durchgeführt mhm. werden.
Also ich würde Ihnen noch etwas sagen, wenn da so eine dicht aufeinander kommende Geschwistergruppe
ja.
ist, ja,
mhm.
dann versucht ein starkes Kind, also das diese energetische Ladung hat, sich abzuheben von den anderen Geschwistern.
Mhm.
Also es muss nicht machen gegen die Eltern, aber es macht auf seine eigene Weise, macht akkurat etwas anderes, als beispielsweise die ältere Schwester macht. Und mhm. so entwickelt es auch die starke Persönlichkeit.
Ja, das ist ganz stark. Die Älteste ist total intelligent und ja. Überflieger und Professorin und sonst was. Und die Zweite, die auch noch eine Legasthenie hatte, hat sich total auf Kinder und Helfen verlegt, hat heute 6 Kinder.
Ist und dann hat sie dann ihre eigene Stärke gesucht. Das ist ein Unterschied von der älteren
ja.
Schwester, gell?
Ja.
die mehr
ja,
so also mit Schrift arbeitet oder Büchern und so.
Mhm.
Und weil sie die Legasthenie hat, dann sie mehr die Stärke verlagert in das Soziale offensichtlich.
Ja, klar.
Ja.
und die kommen alle prima.
Aber im Prinzip ist das auch ein Aufbäumen, verstehen Sie? Also man muss nicht nur gegen die Eltern sich aufbäumen, sondern eben auch gegen, also einfach die Persönlichkeiten der Geschwister, also die um mich herum sind, damit ich jemand bin, damit ich anders bin als die
ja,
anderen.
Ja, das ist ganz klar. Die hat sich immer die Stellen gesucht, wo die andere nichts tat, da ist sie dann rein und hat es getan und galt auch.
Es ist nämlich wirklich unmöglich, wäre es, dass eine Familie, die 10 Kinder hat, dass die Mama mit allen 10 Kindern die Trostphase und die Pubertät so lebt.
Das geht einfach nicht.
Die leben es auch untereinander, ja. Auf die bestimmte geschwisterliche Art und Weise.
Sehr interessant, Frau Helm, was Sie hier schildern. Und offensichtlich dürfen wir Ihnen beglückwünschen, dass es dann auch so gut gelungen ist. Und wie es dann im Einzelnen immer gelingt, natürlich, was die Kinder mitbringen und was die Eltern daraus machen. Ja, das ist wahrscheinlich immer das ganz besondere Gemisch, wo man nicht sagen kann, hier, das war's, warum es funktioniert hat.
Was diese Frau nämlich gerade erzählte, ist, man spürte, dass jedem einzelnen Kind gönnt wirklich seine eigene Persönlichkeit, ja. Dass sie unterstützt, also dass sie nicht der legasthenischen Tochter sagte, es wäre toll, wenn du so wärst wie deine ältere Schwester. Nein, die hat wirklich honoriert, dass sie ihre eigene Stärke entfaltet. Das ist richtig so.
Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Helm. Ja. Trotzphase und Pubertät, das ist das Thema. Und vielleicht abschließend einfach noch einmal, was braucht das Kind in dieser Phase denn ganz besonders? Denn ja, ich glaube, wir Eltern, wir sollten uns immer wieder auch bewusst machen, dass die Kinder selber leiden in diesen Phasen. Nicht nur, dass sie uns dass sie uns wütend machen wollen, sondern es ist ja ihr eigenes Leiden an dem, was sie noch nicht können oder an dieser Umbruchphase, in der sie stecken, die eigene Identität zu finden. Und deshalb die Frage an Sie, Frau Dr. Prekop, was brauchen die Kinder dann ganz besonders eigentlich?
Also Sie wissen, was ich meine, die Liebe brauchen sie. Sie wirklich brauchen die Treue der Eltern und die Liebe, wenn sie, ich begleite dich in eben dieser schwierigen Phase, die für uns beide den Leidensdruck bedeutet, nicht nur für dich, Kind, auch für mich, aber ich halte es mit dir durch. Bis du wieder ins Gleichgewicht kommst. Und man muss daran hoffen, dass das wirklich vorübergehend ist. Die Pubertät dauert nicht das ganze Leben lang. Das ist wirklich nur eine bestimmte Stufe, so wie die Trostphase auch. Einfach durchhalten, und das Durchhalten macht möglich die Liebe zu dem Kind.
Also die liebevolle Zuwendung, die Aufmerksamkeit, auch die Zeit zu schenken. Wenn es jetzt schwierig ist, weil ein Kind sich so ganz zurückzieht und abkapselt und nichts mehr an sich heranlässt, kann man da vielleicht irgendwie den Vorschlag machen, etwas, was das Kind ganz besonders bisher immer gerne mochte, dass man versucht, mit ihm einfach was Schönes auch zu erleben?
Also dem Kind muss man ein Angebot machen. Ja, ihm einfach sagen, ich weiß, du gehst jetzt deinen eigenen Weg in der Pubertät, was sind deine eigenen Gedanken, gell, und träumst du deine Sachen. Ich spioniere nicht, was du denkst oder wohin du gehst. Ich möchte nur wissen, dass du rechtzeitig nach Hause kommst beispielsweise. Und du sollst wissen, dass ich einfach dich wirklich begleite, diskret, einfach als dein möglicher Schutz. Also wenn du mich brauchst, bin ich zu jeder Zeit für dich da und ich werde dir keine Leviten lesen, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern ich werde dich wirklich verstehen und auch deine Fehler wirklich tolerieren, die notwendig sind, damit du weißt, was Fehler war und damit du weißt, wie man die Fehler wieder gut macht. Ja. Also ich bin einfach, ich urteile dich nicht. Ich stehe zu dir und begleite dich auf dem Weg, den schon Adam und Eva anschlagen mussten, durch Mühsal und ich weise der Angesichter und auf krummen Wegen und stolprigen Wegen. Und das ist eben die Pubertät, der stolprige Weg für beide. Also wir gehen zusammen. Und du wirst dich schon entwickeln zu guten Menschen. Ich vertraue deiner guten Seele und deinem Herzen, dass wir es überwinden, dass du es überwindest.
Fassen wir vielleicht nochmal die ganz wichtigen Punkte zusammen. Über die Trotzphase, über die Pubertät. Also klar ist, sie muss sein, damit der Mensch auch seine eigene Identität finden kann und damit er auch die Krisen durchstehen kann, die auch das Leben natürlich mit sich bringt.
So ist es. Also ich meine, eigentlich müssen die Eltern die Ängste überwinden. Weil wenn das Kind in der Pubertät ist und sich abkapselt, man weiß nicht einmal, was das Kind bewegt, man kann das auf das Kind nicht mehr wirken, weil das Kind entzieht sich also der Erziehung. Dann zündet es die Ängste bei Eltern. Und die Ängste zu ertragen, dem Kind zuliebe, nicht wegen der Ängste, das Kind irgendwie zu blockieren oder zu strafen, dann verliert man das Kind natürlich. Aber die Ängste muss man wirklich aushalten. Und deswegen müssen die Kinder und Jugendliche jetzt schon auch die Ängste erleben, damit sie das Leben für die Zeit, wo sie selber Eltern sind, einmal. Also der Weg durch die Krisen ist uns von Gott gegebener Weg. Mhm. Den müssen wir einfach gehen. Dem Jesus folgen, sage ich jetzt, ja. Er war auch in keinem Wohlstand. Er war, also er hat, wir wissen, wie er sich mit 12 Jahren abgehoben hat von seinen Eltern, gell? Mhm. Und wir, um seinen Weg zu gehen, also das ist ein schönes Beispiel dafür.
Die
obwohl
Eltern zu verlassen.
Nicht so ganz willkommen war, gell?
Ja, ihm auch diese Eigenständigkeit dann auch zu haben, das muss natürlich eingeübt werden. Und ja, wir schließen vielleicht am Ende wieder mit der Liebe, die bleibt, die langmütig und gütig ist, die alles erhofft und die auch wirklich alles ertragen kann. Frau Dr. Prekop, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren zum Thema Trotzphase und Pubertät. Ja, danke schön. Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Es muss sein, das haben wir gesehen. Und Frau Dr. Prekop hat geraten, die Eltern die Erziehung auf ein Minimum einschränken, weil sonst nur noch alles schlimmer wird, dass man nichts Neues dazu nimmt, aber dass man schon klare Regeln und Grenzen bewahrt und dafür lieber weniger. Und die Kinder dürfen sich auch wirklich trauen, anders zu denken und auch ihre Widerstände müssen irgendwo zum Vorschein kommen dürfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie weiteres wissen möchten, auch über Frau Dr. Prekop, Sie können sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Den erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25. Oder Sie haben Lust bekommen, auch noch die ein oder andere Lebenshilfesendung einmal nachzuhören, dann schauen Sie doch einfach auf unserer Homepage nach unter www.horeb.org. Dort klicken Sie auf Podcast und können sich dann zeitunabhängig das raussuchen, was Sie noch einmal nachhören möchten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.